Wohin sonst sollten wir gehen? Der beste Partner hat sich eben uns vorgestellt in diesem großartigen Lied. Ob du diese Partnerschaft schon eingegangen bist? Er ist wirklich der, der das schönste Liebeslied hat für dich. Er ist der, der sagt, ich kümmere mich um dich, ich kenne deine Einsamkeit, kenne deine Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit und ich will dir all das geben, was ein Mensch dir gar nicht geben kann. Es wäre großartig, du würdest heute nach Hause gehen in diesem tiefen Bewusstsein. Da ist der Partner, der mein Leben erfüllt. Da ist der Partner, der mein Leben verändert hat, der mit mir geht und der mich bis in die tiefsten Tiefen kennt und trotzdem liebt. Das, was ein Mensch nie leisten kann, das bietet er, Jesus, dir an, auch heute Abend. Und ich finde es großartig, dass du heute Abend gekommen bist und ich freue mich mit dir, dass wir diesen Abend miteinander genießen dürfen. Ich habe eine Bitte, ganz zu Anfang. Sitzen die Paare eigentlich zusammen? Alle Ehepaare, seid ihr beieinander? Ja? Wenn nicht, würde ich euch bitten, wenn möglich, euch zusammenzusetzen. Ja? Wir machen so ein bisschen heute Reise nach Jerusalem. Aber es scheint so, dass alle Paare beieinander sitzen. Hast du heute schon deinem Partner in die Augen geschaut? Darfst du jetzt mal eben machen. Guck ihm mal in die Augen. Oh, bist du schön. Das tut doch einfach gut, dem anderen in die Augen zu schauen und zu sagen, bist du schön. Wir sprechen ja oft über Anbetung. Ich sage das manchmal meiner Frau, bist du schön. Das ist im tiefsten Anbetung, das Staunen über den anderen, das Staunen über Gott. Und deshalb sind wir heute Abend auch hier und vielleicht bist du aber ohne Partner. Ich kann dir keinen backen und braten, aber manch einer hat sogar durch solche Veranstaltungen jemanden für sein Leben gefunden. Das ist einfach toll. Das heißt, heute Abend geht es sehr stark um die Ehepaare und für alle die, die für andere lernen wollen. Manchmal ist es ja so, ich habe einen Freund oder eine Freundin, die hat eine Frage und die hätte ich gerne beantwortet. Und vielleicht sind wir auch deshalb hier heute Abend. Es ist schön, auch die, die alleinstehend sind, die vielleicht noch gar keinen Partner haben, für ihre eigene Zukunft zu lernen oder auch aus den Fehlern zu lernen, die man gemacht hat und gesagt, das würde ich gerne anders machen und das möchte ich gerne für mein Leben auch ein Stück weit anders sehen. Dieser Abend, Lust auf Leben. Ich lebe gerne und ich hoffe, dass Gott mir noch lange Zeit schenkt, miteinander zu leben, mit meiner Frau zu leben. Wir sprechen da und dort auch über das Sterben. Wir sind nun viele Jahre verheiratet und wir haben miteinander ein Testament gemacht. Wir haben miteinander Patientenverfügung gemacht. Das alles gehört ja auch zu einer Planung, wenn man an die Zukunft denkt. Aber die allermeisten Paare denken da gar nicht so dran und darum soll es auch gar nicht so stark gehen. Ich möchte noch einmal kurz Bezug nehmen auf gestern Abend. Ich hatte gestern Abend etwas vergessen, ein Bild. Manch einer fühlt sich in seiner Familie so zusammengedrückt, erdrückt. Ich hoffe nicht, dass du das so zu Hause erlebst, von Mama erdrückt zu sein, mit all den vielen guten Ratschlägen von Papa erdrückt zu sein. Autorität heißt, kommt eigentlich von dem Wort, wenigstens eine der Deutungen aus dem Lateinischen, autoritare. Heißt zur Entfaltung bringen. Das heißt, Gott will dein Leben zur Entfaltung bringen. Väter und Mütter in ihren Familien haben die große Aufgabe, ihre Kinder zur Entfaltung zu bringen. Das heißt also, Stück für Stück Dinge zu entdecken im Kind, was Gott hineingelegt hat, das zu fördern. Das ist Autorität, autoritare, autoritatives Erziehen. Nicht diktatorisch erziehen. Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, hast du mir zu gehorchen. Das hat nichts mit Autorität zu tun, sondern einem Kind zu helfen. Gott hilft uns, dass wir unsere Begabung, die er uns geschenkt hat, zur Entfaltung bringen können. Und wir dürfen das gegenseitig tun, auch heute Abend. Mit zwei Fragen. Die erste Frage, die du dem anderen nachher stellen darfst draußen, Schiller Café, eine tolle Möglichkeit. Wie geht's dir? Willst du eine ehrliche Antwort? Ja, wollen wir. Was kann ich für dich tun? Zwei großartige Fragen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine tolle Möglichkeit. Das heißt also, miteinander zu reden, einander zu helfen, auch zur persönlichen Entfaltung zu kommen. Familie ist etwas Großartiges. Gehörst du schon zur Familie Gottes? Bist du von Neuem geboren? Jesus hat das einmal so gesagt. Was ist die Voraussetzung zur Geburt? Zeugung. Das ist die Voraussetzung. Ich weiß nicht, wem du bezeugt hast, was Jesus Christus dir bedeutet, wie du ihn kennengelernt hast. Aber nachher ist die Möglichkeit, im Schillercafé dem anderen zu erzählen, zu sagen, darf ich dir von meinem schönsten Erlebnis mitteilen? Ich habe Jesus kennengelernt. Bezeuge Jesus und andere entdecken auf einmal, ach, so war das, gar nicht so kompliziert, wie ich immer dachte, zum Glauben zu kommen. Und dort, wo gezeugt wird, entstehen Kinder. Und so ist das auch im Reich Gottes. Dort, wo wir Jesus bezeugen, wo wir von ihm reden, entstehen geistliche Kinder. Ich war im Juli auf einer Jugendfreizeit in Dänemark mit 80 Jugendlichen und war total überrascht. Jeden Abend haben junge Männer und junge Mädels erzählt, was sie im Lauf des Tages mit Jesus erlebt haben. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben heute gab, aber erzähl es den anderen. Dort, wo wir Jesus bezeugen, von ihm reden, dock das bei anderen an. Das ist die Ursache, damit geboren werden kann. Aber die Gefahr besteht natürlich auch. Viele Kinder werden abgetrieben in unserer Gesellschaft. Treibe du nicht ab, wenn du merkst, in dir rührt sich etwas, in dir bewegt sich etwas, eine Sehnsucht nach der Liebe Gottes, eine Sehnsucht nach Vergebung, eine Sehnsucht nach Gnade. Treib das nicht ab, wirk das nicht ab. Und wenn es sein muss, eine unruhige Nacht, bis dass du Ruhe findest bei Jesus. Er lädt dich ein, auch heute Abend, ihn anzunehmen als deinen ganz persönlichen Herrn. Er lädt dich ein, neu mit ihm anzufangen, zu sagen, Jesus, ich war einmal auf dem Weg mit einer großen Leidenschaft mit dir, aber heute bin ich weit weg. Er lädt dich ein, umzukehren. Und er lädt dich ein, deinen Glauben sichtbar zu machen. Ich habe mir sagen lassen, am Sonntag wird hier ein Tauffest stattfinden. Und, bist du schon getauft? Ich wundere mich immer wieder, es werden Schiffe getauft. Wir haben früher das Spiel gespielt, Schiffe versenken, kennt ihr sowas? Und Taufe heißt eigentlich Baptizio, heißt untertauchen. Also wenn ein Flugzeug getauft wird, ab ins Wasser, ersäufen. Ein Schiff wird getauft, ab ins Meer, vorbei. Nicht. Glaube heißt, ich will meinen Glauben sichtbar machen durch die Taufe. Ich identifiziere mich mit dem Leiden und Sterben und Auferstehen Jesu. Wenn das noch nicht geschehen ist und du an Jesus Christus gläubig geworden bist, was hindert dich? Ein Saulus ließ sich 3 Tage nach seiner Entscheidung für Jesus taufen. Was hindert dich? Er lädt dich ein, auch in diesen Tagen. Ehe ist ein wunderschönes Thema, aber ehe dass wir in das Thema einsteigen, lass uns mal aufstehen, alle zusammen heute. Ich weiß, der ein oder andere. Und wir dürfen jetzt mal, wenn wir können, noch auf die Zehenspitzen uns stellen. Mal so richtig Gymnastik machen und die Arme hoch. Und ausatmen nach diesem Tag. Und noch einmal. Ach, tut das gut. Und gleich noch einmal, weil es so schön ist. Wunderbar. Und ihr dürft mal rechts und links dem anderen eine Hand geben und sagen, schön, dass du da bist. So, wenn ihr alle behandelt wurdet, das ist ja die beste Behandlung, dürft ihr wieder Platz nehmen. Nicht, das ist ja ein, darf ich dich behandeln, darf ich dir die Hand reichen? Nicht, und von daher tut das ja einfach gut miteinander. Und zu erleben, da gibt es einen Menschen, der genauso Sehnsucht hat nach Leben wie du auch. Und miteinander ins Gespräch kommen und miteinander mit Jesus ins Gespräch kommen, das ist eine tolle Sache. Ihr Ehepaare, darf ich einmal fragen, wer ist verheiratet? Hebt mal die Hände. Oder schämt ihr euch? Nee. Okay, wunderbar. Ihr jungen Leute, wer ist noch nicht verheiratet? Hebt mal die Hände. Guckt euch die Paare an, ja? Habt ihr gerade genau geguckt? Die könnt ihr mal fragen, wie es ihnen geht. Dankeschön. Also ich habe heute Abend keine Vermittlung. Ich habe da und dort schon mal Menschen Mut gemacht. Ich sage, ich kenne da einen tollen Mann oder eine tolle Frau. Aber jetzt kommt bitte nicht alle, die erledigt sind. Du sagst, Arno, kannst du mir jemanden backen? Nein, geht nicht. Ehe. Was ist das eigentlich? Hier eine Egoistin und da ein Egoist und in der Mitte die Hölle. Das ist Ehe. Bei manchen Ehepaaren ist das so. Hier eine Egoistin und da ein Egoist und in der Mitte der Himmel, ein Haar. Der Himmel kommt später, da willst du dahin. Wisst ihr, wie das bei mir war, als ich so richtig verliebt war? Ich habe gesagt, Herr Jesus, komm wieder, aber bitte jetzt noch nicht, ich will erst heiraten. Ich möchte erst mal sehen und erleben, wie schön das ist, einen Partner zu haben. Und jetzt hat Jesus schon lange gewartet mit seinem Kommen. Aber vielleicht sagst du auch, Herr, noch nicht. Ich freue mich wohl auf den Himmel, aber noch will ich da nicht hin. Nicht? Also hier eine Egoistin, da ein Egoist und in der Mitte ein Haar. Himmel, Hölle, kommt später. Was bedeutet dieses Haar? Wer ist Herr in eurer Ehe? Geld? Macht? Besitz? Karriere? Kinder? Wer ist Herr? Der Mann? Die Frau? Dieses H in der Ehe, und in diesem deutschen Wort Ehe ist das ja so großartig. Herr ist Jesus Christus. Jesus ist Herr war das Urbekenntnis der Christen. Was wäre das großartig, wenn das für jede Ehe heute Abend gelten würde? Jesus ist Herr. Da kämpft keine Frau um ihre Herrschaft zu Hause, da herrscht kein Mann um seine Herrschaft zu Hause, sondern beide treffen sich in dieser Mitte, die Christus heißt. Jesus ist Herr. Wenn das über eurem Leben steht, wenn das über deinem ganz persönlichen Leben steht, auch heute Abend. Jesus ist mein Herr. Er ist die Mitte meines Lebens. Ich frage ihn, wie ich mein Leben gestalten soll und kann. Ich bitte ihn, mein Leben zu führen. Er will Mitte sein, ob du nun verheiratet bist oder nicht. Ich frage dich nach dieser Mitte, nach diesem Haar in deinem Leben. Wer ist Herr? Deine Sexualität, deine Sehnsüchte, deine Lust? Oder ist es er, Jesus, der sagt, ich bin dazu in diese Welt gekommen, damit du das Leben hast und Leben in ganzer Fülle? Das gönnt er uns. Ehe, was ist das? Das ist das hier, was ich hier habe. Ein goldener Käfig. Ehe bedeutet doch, Probleme lösen zu zweit, die man alleine nicht hätte. Oder wie ist das, ihr Paare? Ist doch so. Wir müssen auf einmal Probleme lösen, die wir alleine gar nicht hatten. Ist deine Ehe vielleicht so ein goldenes Gefängnis? Durch ein goldener Käfig? Oh ja, du hast alles, ob Mann oder Frau. Aber du fühlst dich gefangen, lebst nicht in der Freiheit, zu der dich Christus eigentlich befreit hat. Goldene Käfige, viele, viele Ehen leiden unter solch einem Käfig. Sie haben nicht entdeckt, dass Jesus ihnen Freiheit schenkt, dem anderen Freiheit zu geben, nicht alles tun und lassen, was man will. Paulus hat einmal gesagt, natürlich seid ihr freie Leute, aber nicht alles ist gut für euch. Aber ist das dein Gefängnis? Oh ja, so manch ein Mann hat seiner Frau alles versprochen. Ich denke an folgenden Mann. Ich sollte sie trauen. 6 Wochen vor der Ehe kam er und sagte, also weißt du Arno, wir haben Haus gebaut, Küche eingerichtet, alles ist da, aber ich werde nicht heiraten. Sie hat einen zu dicken Po. Und deshalb werde ich sie nicht heiraten. Ich habe ihr schon gesagt, es ist aus und vorbei. Er hatte ihr einen goldenen Käfig gemacht. Sie kam dann unter Tränen und sie sagte, also ist mein Po wirklich so dick? Ich sage, ich habe den nicht näher gesehen, aber ich kann den Mann nicht verstehen. Solch eine tolle Frau, wie du bist. Sie hat dann später jemand anders geheiratet. Der hat ihr keinen goldenen Käfig gebaut. Aber sie erlebten beide eine ganz große Freiheit. Ehe ist etwas Wunderschönes. Und die Bibel sagt, es ist das Mittel gegen die Einsamkeit. Viele erwarten ja eine riesengroße Liebe. Der Partner soll alles Mögliche tun. All die Defizite, die du hast, soll dein Partner dir geben. Steht nirgendwo in der Bibel. In meiner Bibel steht, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, der hängt an seinem Partner. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist einmal so. Das heißt also loslassen, was wir zu Anfang hört, nicht zu Mama erst gehen und Mama zu fragen und so weiter. Aber zu entdecken, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ehe ist das Mittel gegen die Einsamkeit. Darum hat Gott Ehe gewollt. Das allererste Mittel für die Ehe ist das Mittel gegen die Einsamkeit. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Gott schafft ihm ein Gegenüber. Und ihr wisst ja, ihr Frauen seid das Letzte in der Schöpfung. Danach kommt nichts mehr. Ihr seid das Letzte, ihr Frauen. Guckt euch mal die Schöpfungsgeschichte an. Ich glaube, wir Männer haben das manchmal völlig übersehen. Nach der Schöpfung der Frau, nach biblischem Bericht, kommt nichts mehr. Und das sollten wir Männer viel stärker sehen. Also die Frau ist der I-Punkt in der Schöpfung. Wir meinen manchmal, wir Männer sind die ganz Großen. Oh ja, wir haben eine große Verantwortung. Und interessant ist ja, der Apostel Paulus schreibt einen großartigen Satz, da ist weder Mann noch Frau, sie sind eins in Christus. Das heißt also, wir kommen wieder zur Ehe, nicht wahr? Sie sind eins geworden in Christus, wo Jesus die Mitte ist. Da geht es nicht mehr Mann um Frau, sondern da geht es um diese Gemeinsamkeit, Partnerschaft. Luther hat ja ein Interesse, oder die Übersetzung ist ganz interessant, nicht wahr? Die Frau sei die Gehilfin des Mannes. Ja, ja, früher hieß das immer so, also die Frau stärkt den Rücken des Mannes. Ich wusste gar nicht, dass Männer keinen Rücken haben, kein Rückgrat haben. Das ist seltsam. Ich denke irgendwo, es ist wichtig, dass Männer Rückgrat haben. Frauen wollen sich anlehnen können an Männer. Und ich denke, Männer sollten auch wieder den Mut haben, Männer zu sein. Ich habe vor einigen Monaten hier ja einen Männerabend gehabt. Männer sind Männer und das ist gut so. Frauen sind Frauen, das ist gut so. Und diese ganze Gender-Geschichte, die es gibt, ist eine reine Sektenideologie. Fallen wir bitte nicht darauf ein. Das sind solche komischen Modewellen, die heute kommen und morgen wieder weg sind. Gott hat Ehe gewollt. Er wollte, dass Mann und Frau zusammengehören. Und er hat sie gesegnet. Und er segnete sie. Steht gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Eine tolle Sache. Ich finde es großartig. Gott hat sich Gedanken gemacht. Gedanken gemacht um dich und um mich. Und da läutet etwas. Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe etwas nicht ausgestellt. Tut mir leid. Dran gedacht, ja, aber das Denken hilft nicht. Und so ist das ja ganz ähnlich in der Ehe. Ich habe an dich gedacht, aber ich habe es nicht getan. Hast du heute deinem Partner gesagt, ich liebe dich? Wer hat das? Ja, wunderbar. Wer hat das heute schon gehört, darf ich einmal fragen? Das ist viel zu wenig. Also der Abend ist noch lang genug, darüber zu reden miteinander. Aber ich fand es großartig, dass ja, so klasse, so eindeutig, ja. Das eben zu sehen und sich daran zu freuen, ja, dem anderen zu sagen, ich liebe dich. Ehe ist etwas Interessantes. Wisst ihr, was ich mitgebracht habe? Das sind alte, ausgelatschte Schuhe von meiner Frau. Damit sind wir hunderte von Kilometern, ist sie hunderte von Kilometern schon gelaufen. Wir sind ein Paar, aber wir versuchen Folgendes nie. Die gehören so zusammen, tauscht die einmal aus. Wisst ihr, was dann passiert? Da gibt es Blasen. Das tut weh. Wenn Männer versuchen, Frauen zu sein und wenn Frauen versuchen, Männer zu sein, tut das nur weh. Das tut nur weh. Gott wollte Paare, aber in unterschiedlicher Form. Und Männer sind anders, Frauen auch. Und diese Paare gehören zusammen, aber sie sind nicht in dem Sinne total eins. Sie sind sehr unterschiedlich. Und das Tolle finde ich auch daran, dass Männer und Frauen unterschiedlich sein müssen und auch sollen. Wir Männer ticken anders. Und das ist gut so. Das sollten Frauen auch zulassen. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist, aber manchmal erleben wir zwei auch so einen Streit, meine Frau und ich. Sie räumt immer sehr, sehr schön alles auf. Und sie hat mir beigebracht, wie man Handtücher zusammenlegt. Dann habe ich ihr gesagt, das geht auch anders. Nein, sagt sie, aber ich will das so. Ich sage, okay, hier im Haushalt bist du die Chefin. Draußen im Garten, am Auto und an vielen anderen Stellen bin ich der Chef. Das heißt also, im Haushalt, wenn beide Leute arbeiten gehen, müssen beide den Haushalt machen. Das ist doch ganz normal. Nicht? Und wo Mann und Frau Kinder haben, dann gehört das ganz normal dazu, dass Papa genauso die Windeln wechselt, dass er sich genauso um seine Kinder kümmert wie die Mama. Ist doch gar keine Frage. Nicht? Wir machen es aber anders. Meine Frau hat oft gesagt, schmeiß den Jungen nicht so hoch. Ich sage, ich fange ihn doch wieder auf, hab doch keine Angst. Ich sage, auch so ein Kind muss ein bisschen den Papa kennenlernen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir auch in unseren Ehen wieder daran denken, dass Väter anders ticken. Auch in ihren Erziehungsvorstellungen. Und es wäre schrecklich, wenn die Männer zum Spiegelbild der Frauen werden und umgekehrt, wenn die Frauen zum Spiegelbild der Männer werden. Die Unterschiedlichkeit ist das Gottgewollte. Und diese Unterschiedlichkeit schafft Reibung und nur dort, wo Reibung entsteht, geschieht auch Energie. Ich weiß nicht, wie deine Ehe aussieht. Ich habe früher den Paaren empfohlen, Plastikgeschirr zu kaufen. Wisst ihr warum? Es tut erstens nicht so weh, wenn es an den Kopf donnert und geht nicht so schnell kaputt. Man kann immer wieder den Teller verwenden. In manchen Ehen fetzt es ja so richtig los. Und manchmal ist ein Streit gut. Meine Frau schimpft manchmal mit mir und sagt, Arno, du streitest zu wenig. Ich sage, warum soll ich streiten? Ich finde dich toll. Warum? Und manchmal habe ich so den Eindruck, Frauen sind streitlustiger gegenüber uns Männern. Warum eigentlich? Wollt ihr was beweisen? Braucht ihr doch nicht. Ihr seid tolle Frauen und umgekehrt auch. Wir sind doch tolle Männer. Darum habt ihr uns doch gewollt, oder nicht? Und warum habt ihr euch gefunden? Ihr konntet euch riechen. Viele Leute sagen, ja, Gott hat uns zusammengeführt. Das ist richtig. Aber hättet ihr euch nicht riechen können, wärt ihr gar nicht zusammengekommen. Nicht überleg einmal, sie oder er hätten gestunken, ihr hättet euch nicht genommen. Nicht unmöglich. Aber ihr seid zusammengekommen und erstaunlich, ihr könnt euch riechen und es ist schön, beieinander zu sein, miteinander den Weg zu gehen. Aber respektiert doch mal die Unterschiedlichkeit eures Wesens, eurer Art. Und der Partner kann nicht deine Wünsche alle erfüllen, das wäre schrecklich. Und er ist auch nicht der Spiegel deines Lebens. Ehe hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert von Gottes Seite her. Sie wird sogar verglichen mit Christus und der Gemeinde. Und die Gemeinde ist das größte Unternehmen der Welt. Die größte Familie Gottes, die es überhaupt gibt. Und Gott scheut sich nicht, durch den Apostel Paulus zu sagen, Christus und die Gemeinde, so wie Christus die Gemeinde liebt, so sollen die Männer ihre Frauen lieben. Bist du bereit, dein Leben zu opfern für deine Frau? Viele Männer jagen ihre Frauen eher weg oder umgekehrt, viele Frauen schicken ihre Männer weg. Lebensabschnittspartner nennt sich das heute, für einen gewissen Abschnitt des Lebens. Der Gebrauchtwagenmarkt ist groß für Autos und leider auch an vielen Stellen bei zerbrochenen Ehen. Und ich habe so viel zerbrochene Ehen kennengelernt. Es hat mir sehr, sehr weh getan. Viele Ehen wären nicht zerbrochen. Man spricht heute davon, etwa 60% der Scheidungen müssten nicht stattfinden, hätte man vorher sich Hilfen geben lassen. Und darum ist es wichtig, auch solch einen Abend miteinander zu erleben. Deine Ehe wird umkämpft. Weißt du, wer nicht will, dass du glücklich bist? Der nennt sich Diabolos, Durcheinanderbringer. Du kannst immer darauf gehen. Wenn es Durcheinander gibt in deiner Ehe, in deiner Beziehung, ist der Durcheinanderbringer dahinter. Er will nicht, dass du glücklich bist. Er will nicht, dass du zufrieden bist, sondern er sucht immer Ursache, dass ihr euch zankt und streitet, dass es große Auseinandersetzungen gibt, dass ihr euch nicht mehr versteht. Und das ist kein anderer als Satan. Ich fuhr in Brasilien mit dem Omnibus, dort sind weite Strecken zu fahren, 14, 16, 18 Stunden manchmal. Und alle 4 Stunden tagsüber hält der Omnibus an und man geht dann in ein Restaurant, um was zu essen. Vor mir sitzt eine Frau und ich fragte sie, ob sie auch essen gehen wollte. Nein, sagt sie, ich faste. Oh, ich sage, sind Sie Christin? Nein, sagt sie, bewahre, ich bin kein Christ, ich bin eine Satanistin. Und ich bete und ich faste und ich bitte Satan, dass er die Ehen der frommen Leute zerstört. Besonders der Missionare, die aus dem Ausland kommen. Boah, ich musste erst mal schlucken, ich war ja so einer. Satan hat ein großes Interesse daran, deine Ehe kaputt zu machen. Und er wird alles daran setzen, alle Möglichkeiten, um deine Ehe zu zerstören. Natürlich gibt es Situationen, wo man einfach sagen muss, es ist alles kaputt. Ich habe uns ein Tuch mitgebracht. Wenn ich versuchen würde, jetzt dieses Tuch zu reißen, es geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Aber hier gab es einen Einschnitt. Und was passiert? In deinem Leben gibt es viele Einschnitte deines Lebens. Vielleicht hat dein Partner die Ehe gebrochen. Das ist sehr, sehr bitter. Vielleicht hat er dich als Frau vergewaltigt. Vielleicht wollte er dreimal am Tag Sex mit dir. Vielleicht ist er spielsüchtig. Vielleicht hat er deine Kinder missbraucht. Ich weiß nicht, was alles geschehen ist. Aber es gibt gravierende Einschnitte, wo das auf einmal passiert. Da ist das Tuch zerrissen. Da ist die Ehe kaputt, weil ein Riss da war. Ein Einschnitt, ein Riss. Und so kann es sein. Wenn du nicht mehr satt wirst zu Hause als Frau und Mann, dann ist die Gefahr, Nachbarn sehen das, Arbeitskolleginnen und Kollegen spüren das. Du wirst nicht mehr satt zu Hause. Ich meine nicht nur den leiblichen Hunger, auch den sexuellen Hunger. Und wie schnell, wenn deine Ehe einen Riss hat, ist ganz schnell die Gefahr, dass hier was zerbricht, zerreißt, auseinandergerissen wird. Und am Ende sind zwei Teile da. Man kann sie wegwerfen. Und das geschieht in den meisten Fällen. 50% aller Ehen in Deutschland werden nicht geschieden. Das sollten wir auch einmal hören. Und ich will jetzt keine Statistiken anführen, die lügen sowieso fast alle. Das muss man sicherlich sehen. Aber was machst du mit deiner Ehe, wenn sie einen Riss hat, wenn der Klang nicht mehr in Ordnung ist? Gibt es einen Weg für dich, wieder zurückzufinden zur Versöhnung? Es gibt Situationen, wo ich selber auch als Pastor zur Scheidung raten musste. Ich denke an jene Frau vor 2 Jahren, die mir sagt, ich habe 3 Kinder. Mein Mann ist Alkoholiker, er ist drogenabhängig. Er kommt und schlägt mich jedes Mal, wenn er kommt. Es ist schrecklich mit ihm, ich kann nicht mehr. Er hat die Kinder geschlagen, hat die Kinder früher missbraucht. Und ich habe dort ganz bewusst zur Scheidung geraten. Ich sage das einmal ganz öffentlich. Das klingt sehr, sehr hart. Und vielleicht auch so, dass man dann sagt, ja, aber wo ist denn Gott? Er kann doch eingreifen. Ja, aber er zwingt niemanden. Auch nicht solch einen Menschen. Deshalb gibt es Ausnahmesituationen. Gott hasst Scheidung. Er wollte keine Scheidung. Jesus hat gesagt, am Anfang war es nicht so. Ein Mann und eine Frau und Gott segnete sie, unter dem Segen Gottes zu stehen. Aber das harte Herz, davon spricht Jesus auch, hat dann an einem Punkt geführt, wo Dinge zerbrochen sind. Das harte Herz führte dann dazu. Und ehe das harte Herz zu einer Zerstörung führt, will Gott uns Möglichkeiten schenken, wieder ins Gespräch zu kommen. Redet ihr miteinander? Viele Ehen werden eben sehr früh schon geschieden. Aber was ich neuerdings feststellte, war, nach 20 Jahren brechen viele Ehen auseinander. Es liegt aber nicht nur daran, dass früher die Ehen einfach nur kurz waren, weil viele Frauen schon im Kindbett starben. Heutzutage, man versteht sich nicht mehr. Verstehst du deinen Partner? Fragst du öfter so nach, habe ich dich richtig verstanden? Hast du das so und so gemeint? Und dann wiederholst du das, was der Partner dir gesagt hat. Wir verstehen uns zu wenig. Natürlich sagt man uns Männern oft nach, wir seien Buddha. Kennt ihr sowas? Buddha, der so sitzt und schweigt. Hast du mal einen Buddha reden hören? Ich noch nie. Aber es gibt viele Männer, die haben solch einen Buddha-Virus in sich. Sie schweigen. Aber eines Tages kommt eine Frau zu mir und sagt, ich kannte sie sehr gut und auch ihren Mann. Arno, mein Mann redet nicht zu Hause. Und mit ihm traf ich mich öfter und er sagte, Arno, ich komme zu Hause überhaupt nicht zu Wort. Und dann kam sie wieder und sagt, Arno, was mache ich nur? Ich sage, halt mal die Klappe. Ich sage, schweig doch mal 5 Minuten und halt das aus. Wir Männer brauchen manchmal mehr zum Nachdenken. Und wisst ihr, wir Männer sind manchmal komische Typen. Und zwar, wenn wir eine Lösung suchen, dann gehen wir entweder in die Werkstatt, in den Keller, ins Auto oder auf den Fußballplatz und suchen eine Lösung. Und dann präsentieren wir und sagen, du wolltest doch eine Lösung haben, hier ist sie. Und du sagst als Frau, ich wollte keine Lösung, ich wollte mit dir reden. Und im Reden wollte ich eine Lösung haben. Das ist oft unser Problem. Und wir müssen beide lernen. Auf der einen Seite müssen Frauen es lernen, auch wieder mal zu schweigen. Und nicht gleich zu meinen, man müsste sofort wieder irgendwo eine neue Aufgabe finden für ihn. Lass ihm doch mal die Denkpause, wir Männer brauchen das. Und wir sollten es lernen, in der Ich-Form miteinander zu reden. Es fällt uns sehr schwer. In der Du-Form gibt es immer Fronten. Du hast nicht richtig zugehört, du warst nicht da für mich, du hast wieder was vergessen. So geht das dann zu. Ich habe den Eindruck, wir sollten miteinander mehr reden. Ich habe den Eindruck, wir könnten wieder miteinander beten. Ich sehne mich danach, dass wir wieder wie damals am Anfang unserer Ehe miteinander Gottes Wort aufgeschlagen haben, miteinander sein Wort gelesen haben und ihn nach dem Weg Gottes gefragt haben. In der Ich-Form miteinander zu reden, lernen wir doch von Jesus. Seine Ich-Worte kennst du. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich bin der Weinstock, ich bin der gute Hirte. Er, Jesus, spricht in der Ich-Form. Ich meine, ich fühle, ich denke. Das heißt, du machst dich verletzlich durch solche Aussagen. Ja, aber es gibt keine Konfrontation. Es muss keiner siegen in der Ehe, sondern wir dürfen miteinander Frieden stiften. Wie gehst du mit deinem Partner um, den du lieb hast? Machst du dir Gedanken? Hast du heute an deinen Partner gedacht? Hast du segnende Fürbitte, wenn du beten kannst, praktiziert? Vater im Himmel, hier ist mein Mann. Du liebst ihn. Segne du ihn jetzt mit Frieden. Schenk ihm Weisheit und Kraft für seine schwierige Aufgabe heute in seiner Firma. Bewahre du ihn. Und ich danke dir. Ich danke dir für diesen Mann an meiner Seite. Lass ihn Gutes erleben heute an diesem Tag. Schütz ihn auf den Wegen. Und ich freue mich darüber, wenn ich ihn heute Abend wieder sehe. Und du als Mann wirst du so deine Frau segnen. Vater im Himmel, da ist meine wunderbare Frau, die du mir geschenkt hast. Und ich sehe sie an und ich staune, wie großartig sie ist. Tu du ihr jetzt Gutes. Berühre du sie. Du kennst ihre Not, kennst auch ihre Tage, die sie im Moment hat. Und du weißt, dass wir im Moment Schwierigkeiten miteinander haben. Segne du sie aber jetzt und ich möchte sie verstehen lernen. Tu du ihr jetzt Gutes und lass sie einen wunderschönen Tag erleben. Das waren jeweils 10 Sekunden. Segnende Fürbitte. Ist dir dein Partner nur 10 Sekunden wert? Du darfst auch 30 Sekunden segnende Fürbitte praktizieren. Das ist ein Weg, den ich dir empfehlen möchte, wenn du Jesus kennst und die allermeisten unter uns kennen ihn ja. Miteinander Dialog zu üben, heißt also auch, auf den anderen einzugehen, in Ich-Botschaften zu sprechen. Du-Botschaften führen immer zur Ablehnung und zur Abneigung. Ist deine Ehe eine herzliche Verwöhngemeinschaft? Verwöhnt ihr euch gegenseitig? Schönheit ist ja etwas Wunderbares. Nicht wahr? Ich sage den jungen Paaren und ihr, die ja noch nicht verheiratet seid, schaut euch die Sippe an, in die ihr hineinheiratet. Mein lieber Mann, ihr kriegt den Stallgeruch mitgeliefert und manchmal einen riesigen noch Schwanz da dran, ob du willst oder nicht. Der ganze Genpool wird sich widerspiegeln in deinen Kindern und deinen Enkelkindern. Und ich habe vielen jungen Männern gesagt, guck dir die zukünftige Schwiegermutter gut an. So ähnlich wird später auch deine Frau aussehen. Nee, nur nicht, hat mir ein junger Mann gesagt. Wirklich? Ja, ich sage, in 40 Jahren wenigstens Ähnlichkeiten wird sie haben. Und umgekehrt ist das ja ähnlich mit deinem Mann, nicht wahr? Fang an, diesen Menschen zu lieben. Wie war das, als ihr geheiratet habt? Habt ihr eine Gebrauchsanleitung von eurem Partner bekommen? Haben die Eltern gesagt, hier ist die Gebrauchsanleitung für diese Frau, die so kompliziert ist. Für alles brauchen wir heute Gebrauchsanleitungen, nur für den Partner. Wir lieben uns halt. Aber die Tankstelle der Liebe, woher nimmst du die Liebe für diesen komischen Menschen, dieser komische Mann, diese komische Frau? Gott ist Liebe. Liebe ist eine Flamme von Gott. Und dort, wo dein Herz entzündet wurde von dieser Flamme, wenn die Liebe Gottes in dein Herz gekommen ist, dann wird auf einmal diese Liebe auch dazu führen, dass du den Partner liebst. Was ist Liebe? Kitzliges Gefühl an der Stelle, wo man nicht kratzen kann? Der rechte Nebenfluss der Weichsel? Liebe? Was ist Liebe? Liebe ist Gott. Und Liebe ist ein Gebot. Das vergessen Paare oft. Ich liebe dich nicht mehr. Okay, du übertrittst dein Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist Gottes Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzer Leidenschaft, mit ganzem Verstand. Und deinen Nächsten. Der Nächste in deinem Leben, der Allernächste, ist dein Partner. Den zu lieben ist ein Gebot, nicht ein Gefühl. Das Gefühl kommt aufgrund dessen, wenn wir das Gebot erfüllen. Und das fällt uns unheimlich schwer. Das werden wir heute in unserer Gesellschaft nicht mehr zu hören bekommen. Wie kann man nur? Ich fühle nichts mehr für dich, darum gehe ich. Gefühle sind sehr wetterwendisch, haben sehr viel mit unseren Hormonen zu tun, mit unseren äußeren und inneren Erfahrungen, die wir haben. Gott hat dich wunderbar gemacht und das solltest du immer wieder neu sehen. Und ich würde euch gerne raten, heute Abend, wenn ihr könnt und noch die Kraft dazu habt, oder morgen früh, stellt euch mal nackt vor den Spiegel. Sagt, es ist alles dran, wunderschön. Danke, Herr, du hast mich wunderbar gemacht. Das erkennt meine Seele wohl. Der eine hat einen Schwimmring, der andere zwei. Das spielt gar keine Rolle. Der eine ist querschlank, das ist auch kein Problem. So bist du halt. Aber sich zu freuen, du bist einmalig. Und zu sagen, mein Gott, du hast mich wunderschön gemacht. Und wir lassen uns ja unheimlich stark faszinieren von den Äußerlichkeiten. Ich sollte eine Kinderfreizeit halten. Und dann sagte man mir, Arno, erschrick nicht, wenn du diese Frau siehst. Ich sage, wieso? Gibt es so hässliche Frauen? Ich fuhr nach Augsburg. Sie hieß Ruth. Sie sollte mit mir eine Kinderfreizeit halten. Leute, ich kam dahin, ich kannte die Frau nicht. Ich läutete dort und dann kommt mir eine Frau entgegen, die hatte keinen Hals, die hatte einen Puckel, sie war kleinwüchsig, hatte kleine Hände, kurze Arme und so kam sie an die Tür. Im ersten Moment kriegte ich wirklich einen Schock und dann schaute ich in ihre Augen und dann sah ich ihren Körper nicht mehr und sie strahlte eine Liebe aus, dass ich dachte, oh, du vergisst auf einmal den Körper dieser Person, weil du die strahlenden Augen siehst, was aus diesem Herzen kam. Und ich habe mit dir eine Kinderfreizeit gemacht. Im ersten Augenblick habe ich gedacht, das ist ein Kinderschreck. Nein, die Kinder waren alle bei ihr. Und ich habe hin und wieder mal Kinder um mich herum gehabt. Aber sie war dir das Magnet. Sie zog die Kinder an. Ihr Lieben, wir achten so schnell auf die Schönheit. Gott ist wunderschön. Er hat uns wunderschön gemacht. Auch im Alter. Es ist so schön. Freust du dich auch darüber? Ich bin nicht mehr einfältig, sondern vielfältig. Ja? Bist du auch vielfältig? Das Leben zeigt sich in meinem Gesicht, in den Spuren. Ich finde es schrecklich. Viele Männer müssen heute nur noch Plastik küssen. Schrecklich. Da ein bisschen Botox in die Lippen, da noch ein bisschen Plastik hinein. Nimm ein Quietschentchen, das kannst du auch küssen, nicht wahr? Dann hast du Ähnliches vor dir. Viele Männer und auch viele Frauen sind unzufrieden mit ihrem Aussehen. Man sagt etwa 80% der Frauen und 60% der Männer. Was ist das für ein Leben? Immer unzufrieden zu sein, schrecklich. Zum Frieden kommen wir dort, wo wir Jesus kennen, den Friedefürsten, der uns Frieden schenkt im Herzen, der uns Frieden schenkt, auch indem wir uns selber annehmen in unserer Körperlichkeit. Und manches funktioniert vielleicht nicht mehr so gut im Alter, wenn wir älter geworden sind. Aber zu sagen, mein Gott, ich danke dir, du hast mich wunderbar gemacht. Das erkennt meine Seele wohl. Die Schönheit hat Gott gewollt. Und natürlich schauen wir auf das Äußere. Eines Tages stand meine Frau, steht öfter im Bad, aber sie machte sich richtig schön. Und ich sage, für wen machst du dich schön? Sagt sie, für mich. Oh, ich war enttäuscht. Ja, sagt sie, wenn ich mich wohlfühle in meinem Äußeren, dann bin ich zufrieden. Und das möchte ich Männern und Frauen sagen. Fühlt euch wieder wohl, auch in eurem Äußeren. und ihr werdet zufriedener sein. Und natürlich, wenn der innere Friede nicht da ist, wenn du permanent unzufrieden bist mit dem Leben, weil du das Leben Jesus nicht kennengelernt hast, dann prägt sich diese Unzufriedenheit auch weiterhin aus in deiner Ehe. Wer sich selbst angenommen hat, kann sich auch verschenken. Schönheit wird mit den Augen wahrgenommen. Sehen ist etwas Wunderschönes. Ihr seht alle wunderbar aus. Das Geheimnis will ich euch verraten. War heute Morgen der Spiegel. Nicht wahr? Und auch jetzt, auch heute Abend. Wie war das heute Morgen? Verquollenes Gesicht? Hast du hineingespuckt, gesagt, das bin ich nicht? Spiegel zugehangen? Auch nicht. Auch nicht zerschlagen. Er hat nur deutlich gemacht, was nicht in Ordnung ist. Und du hast es korrigiert. Und wenn du in diesen Tagen hier bist, dann ist Gott so gnädig. Und er sagt, er hält dir den Spiegel vor die Augen. Er hält dir sein Wort vor die Augen. Du darfst umkehren, neu werden, verändert werden. Und dann gehst du als ein veränderter Mensch auch in deine Ehe. Schmecken ist etwas Wunderschönes. Hast du da alle fünf Sinne beieinander? Sehen, schmecken. Ich hab dich zum Fressen gern, aber bitte tu's nicht. Denn Menschenfresser sind lebengefährlich. Nicht, aber den ganzen Körper einmal ablutschen, warum nicht? Wir sind doch das Lutschen gewöhnt mit Lutschern, die wir schon als Kinder kriegten. Nicht, warum nicht? Den anderen einfach mal schmecken. Küsse schmecken wunderbar. Küsst ihr euch noch? Manche Leute mögen das ja nicht, das Geschlabbere, nicht wahr? Schmecken, gutes Essen. Oh ja, die Liebe Gottes geht auch durch den Magen. Männer können wunderbar kochen. Ihr Frauen, lasst öfter mal eure Männer kochen. Und wenn sie verliebt sind, versalzen sie vielleicht schon mal. Ihr wisst ja, ihr Männer, Jesus hat Frühstück gemacht, der konnte das. Wie viele Männer machen wenigstens einmal in der Woche Frühstück? Hebt mal die Hände, ihr Männer. Ach, ihr armen Frauen müsst ja fast verhungern hier. Lernt doch wieder von Jesus, ihr Männer. Wenigstens einmal in der Woche, hat Jesus auch mindestens einmal in der Woche gemacht. Als die Jünger zu ihm kamen, hat er Fisch gebraten. Ihr müsst nicht Fisch braten zum Frühstück. Aber ihr dürft einfach mal die Familie verwöhnen. Riechen, der gute Geruch, leckeres Parfum, warum nicht? Man schnüffelt den anderen und sagt, oh toll, du riechst ja richtig gut. Das Hören ist etwas sehr angenehm. Das angenehme Lachen tut gut. Lacht ihr noch mit? Habt ihr noch was zu lachen zu Hause? Oder gibt es nicht mehr zu lachen? Humor ist ja ganz wichtig. Natürlich, wenn immer alle 20 Witze immer wieder neu erzählt werden, dann sagt der Partner, du, die kenne ich schon alle. Witz Nummer 25 hast du mir schon 30 Mal erzählt, ich will ihn nicht mehr hören. Aber miteinander fröhlich zu sein und aufeinander zu hören, angenehmes Lachen und das Fühlen, das größte Sinnesorgan ist die Haut. Und weißt du, warum die Haut Haut heißt, damit man drauf haut? Nein. Die Haut hat Gott uns geschenkt. Und ich möchte euch wieder Mut machen, die ihr verheiratet seid. Legt euch wieder nackt zusammen. Spürt die Haut des anderen komplett. Boah, fühlt sich das gut an. Den anderen zu fühlen. Eines Tages kommt eine Frau zu mir und sagt, was mache ich nur? Mein Mann ist fremdgegangen. Er ist mit der Sekretärin durchgebrannt und wir kamen in ein langes Ehegespräch. Und ich sage, schlaft ihr öfter noch miteinander? Ja, schon lange nicht mehr richtig, ganz selten. Und ich bin oft im Trainingsanzug, schlafe ich dann. Ich sage, wie bitte? Ich sage, da wäre ich auch ausgerissen. Nun, der Mann war eigene Wege gegangen, aber Gott hat ihm Raum geschenkt, erst nach Jahren. Zur Buße, zur Umkehr. Er hat Gnade erleben dürfen. Und er fand zurück zu seiner Frau. Sie hat ihm alles vergeben. Und er fand zurück zu Jesus. Und er erlebt beides. Die Gnade von Jesus her und die Gnade von seiner Frau. Und die beiden sind wieder ein Team miteinander. Eine Einheit geworden, weil die Gnade Gottes größer ist als die Schuld und die Sünde. In der Bibel steht ein schöner Satz. Auch darüber will ich noch ein paar Worte uns mitteilen. Ihr Männer, wohnt bei euren Frauen mit Vernunft. Ihr Männer, macht euch Gedanken. Man sagt den Männern nach, sie denken wenigstens 7-mal am Tag über Sex nach. Die Frauen sprechen darüber gar nicht. Die denken auch oft genug drüber nach. Sexualität ist eine herrliche Gabe Gottes. Aber richtig Raum zu schaffen. Ihr Männer, wohnt mit Vernunft bei euren Frauen. Beiwohnen hat mit Sexualität zu tun. Miteinander zu schlafen, sich Gedanken zu machen um den anderen, den Zyklus des anderen kennen, Ich habe in den ersten Jahren meine Frau nicht verstanden. Waren schon wieder die Tage. Ich war nicht schuld an ihrer Zickigkeit. Und das fällt den Männern ja oft schwer, damit umzugehen. Was habe ich denn schon wieder falsch gemacht? Gar nichts, hat sie mir dann oft sagen müssen. Sexualität ist eine herrliche Gabe Gottes. Die Bibel ist überhaupt nicht sexfeindlich. Lest einmal das Hohelied Salomos. Ein erotisches Buch, fantastisch. Man wollte mir auf der theologischen Schule sagen, das sei also alles nur vergeistigt zu verstehen. Da habe ich gedacht, so ein Quark. Erotische Bücher in der Bibel. Die Bibel spricht ganz offen und ganz klar über Sex. Nur wir reden nicht drüber, leider nicht. Und das finde ich so schade. Wir holen uns irgendwelche Filme, Bilder, pornografische Dinge, wofür die Leute Geld verdient haben, aber am Ende war das ja nichts. Gottes Wort spricht also schon über Sexualität und ich möchte dir etwas lesen, weil ich glaube, es tut einfach gut, auch darüber ein wenig nachzudenken. Sprüche, Kapitel 5. Freu dich doch an deiner eigenen Frau. Ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Willst du sie verlieren, weil du dich mit einer anderen einlässt? Dir allein soll ihre Liebe gehören, mit keinem anderen sollst du sie teilen. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Mein Sohn, willst du wirklich mit einer anderen dich vergnügen und mit einer fremden Frau schlafen? Der Herr sieht genau, was du tust. Nichts bleibt ihm verborgen. Wer Gottes Gebote missachtet, dreht sich selbst einen Strick und ist gefangen in seiner Schuld. Wer sich nicht beherrschen kann, schaufelt sich sein eigenes Grab. Übrigens, lest mal die Sprüche, Männer und Frauen. Da steht es ein bisschen weiter soweit. Eine interessante Erfahrung eben auch, wie eine verheiratete Frau, deren Mann auf Geschäftsreisen ist, versucht, einen anderen jungen Mann zu verführen. Also wir meinen ja manchmal, die Männer seien so verrückt nach Sex, die Frauen sind es ähnlich. Wenn wir die Bibel angucken, ist Ähnliches beides immer wieder mitgeschildert worden. Wir wollen niemals nur die Schuld beim anderen einfach suchen. Aber Sexualität ist eine herrliche Gabe Gottes. Im Alten Testament sollte ein Soldat, der geheiratet hat, ein Jahr lang nicht in den Krieg ziehen, sondern bei seiner Frau wohnen. Was wäre das toll, nicht wahr? Das wäre doch ein Antrag an die Regierung. Jedes Paar, das heiratet, wird ein Jahr komplett vom Staat unterstützt und darf also miteinander schlafen, miteinander viele Dinge, schöne Dinge erleben. Das erste Ehejahr ist ja häufig ein sehr schweres. Müde Menschen machen müden Sex. Noch schnell ein Quickie und dann war's das. Wie schade. Erlebt ihr noch Gourmetzeiten miteinander? Kennt ihr das Pfadfinderspiel als Ehepaar? Ich habe das mal einem Paar empfohlen. Die hatten auch schon lange nicht mehr miteinander geschlafen. Und ich sage also, Leute, auch das ist ein großes Geschenk Gottes, intim zu werden miteinander. Und dann habe ich ihr gesagt, ich sage, kennst du das Pfadfinderspiel? Nee, sagt sie, was muss ich machen? Ich sage, da unten stehen deine Schuhe, unten an der Treppe und unterwegs liegt auf der Treppe noch dein Rock. Und dann geht die Bluse weiter. Und der BH hängt an der Schlafzimmertür, dann weiß er Bescheid. Okay, Pfadfinder gefunden, den Schatz gefunden, wunderbar. Pfadfinderspiele, heute Abend wollen wir Sterne gucken. Manche haben keine Zeit mehr, miteinander zu schlafen, weil viele tausend Dinge viel, viel wichtiger sind und die Gefahr besteht, wenn Hunger dann passiert, dass man irgendwo anders hingeht und satt wird. Nehmt euch Zeit, ich habe manchen Paaren geraten, wenigstens einen Abend in der Woche für sich alleine zu haben, um miteinander schlafen zu können. Sexualität ist Gottes Geschenk, ist von Gott her gegeben worden. Natürlich gibt es Situationen, wo man sagt, es fällt mir schwer. Dort, wo Not und Kampf und Streit ist, wo böses Nachreden ist, wo Unversöhnlichkeit ist, das kann man nicht im Sex wieder versöhnen. Das muss vorher passieren. Aber Sexualität ist eine herrliche Gabe Gottes. Leidenschaft wecken, dass ihr die Liebe nicht stört und aufweckt, bis es ihr selbst gefällt, steht im Hohen Lied. Adam erkannte seine Frau. Er hatte Sex mit ihr. Er schlief mit ihr. Sex wurde dazu geschaffen, seelische Intimität auszudrücken, körperliche Einheit zu ermöglichen, Einheit auch in der Beziehung zu schaffen, sich loszulassen, sich zu verschenken, den kleinen Tod zu sterben im Orgasmus, an dem Schöpfungsauftrag teilhaben dürfen. Welch ein Geschenk! um gegeben zu werden, ist Sexualität gegeben und nicht um genommen zu werden, schafft Entspannung, fördert Durchblutung, hilft zum seelischen Ausgleich, stärkt das Immunsystem. Was soll ich euch noch sagen? Viele wunderbare Dinge, die Gott sich gedacht hat. Und dann gibt es manche Situationen, wo Männer und Frauen älter werden. Manchmal lässt die Lust nach. Und die Gefahr besteht, dass wir dann nur noch Esslust haben. Aber manchmal auch die Not, die dann da ist in der Sexualität. Da gibt es Potenzprobleme. Und wir wissen, dass Männer ab 35 Jahre den Testosteronspiegel mehr und mehr abbauen lassen, weil das die Natur so sieht, von Gott gewollt, geschaffen. Das heißt aber nicht, dass jemand, der 70 Jahre alt ist, auch keine Chance mehr hätte, auch sexuelles Schönes zu erleben. Manches geht, manchmal auch nicht mehr. Dann sind Streicheleinheiten wunderschön. Aber die Haut, den Menschen zu spüren, den du lieb hast, das war doch damals dein ganzes Bestreben, diesen Menschen zu fühlen, ihn zu spüren. Auch das gilt, wieder zurückzukehren zur ersten Liebe. Gott hat uns beschenkt mit wunderbaren Körpern. Gott hat uns beschenkt mit einem wunderbaren Menschen. Der hat sich wohl verändert, ja. Aber falsche Scham ist nicht von der Bibel her zu sehen, sondern an der Stelle den Weg miteinander wieder zu suchen. Nur wenn du dich mitteilst, kann der andere dich verstehen. Auch das, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Gott hat dich reich beschenkt, und was zwei Menschen miteinander wollen, auch in ihrer Sexualität, das ist ihnen erlaubt. Es gibt so viele Problematiken. Darf ich das, darf ich jenes? Ihr beide müsst es wollen und wissen. Und wenn der eine sagt, nein, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, dann müssen wir das respektieren. Und ich denke, auch das ist ja wichtig. Wir haben heute im Gesetzgeber ja das festgelegt und festgestellt, wo ein klares Nein geschieht, ist das auch ein Nein. Mann oder Frau. Ehe ist ein großartiges Geschenk. Aber es ist auch eine ganz schwierige Situation. Wenn wir nicht mehr bereit sind, einander zu versöhnen, füreinander da zu sein, wird es problematisch. Ich denke an jenes Ehepaar. Ich hatte damals mein Büro im Keller. Und schon auf der Treppe hörte ich sie sagen, ich wollte hier nicht hin. Ich war schon beim Anwalt. Warum ziehst du mich hier zu dem komischen Pastor? Oh, ich denke, also irgendwie kennt ihr mich wohl, ein komischer Pastor. Dann saßen wir zusammen und dann bat ich sie. Ich sage, jetzt alles raus. Alles, was sie bewegt oder was dich bewegt, raus. Und sie hat eine halbe Stunde beinahe ununterbrochen geredet. Nur Schimpfkanonaden, alles, was ihr nicht gefiel. Und dann habe ich ihn gebeten. Ich sage, und jetzt mal alles raus. Auch beinahe eine halbe Stunde. Boah, was war da für ein Mist rausgekommen. Aber wisst ihr, was da passierte? Der Teppich, der sich so aufgestaut hatte, man hatte alles unter den Teppich gekehrt, war so hoch gewachsen, auf einmal dachte ich, flupp, war der Teppich runtergefallen. Man hat all die Dinge mal benannt, die tief im Herzen gebohrt haben. Und als sie beide nichts mehr hatten an Vorwurf, an Anschuldigung, an Verletzung, an Not, dann sagte ich so, gibt es noch etwas, was können wir jetzt tun? Hier sind die Scherbenhaufen, ich sage, wir bringen sie zu Jesus, ihr beide seid ja Christen. Und dann taten sie das, sie baten Jesus um Vergebung. Sie baten einander um Vergebung. Auch die Worte, die gefallen waren, waren sehr böse. War ein harter Streit, es war gut, dass sie jemand Dritten dabei hatten. Und manchmal tut es gut, einen Zeugen dabei zu haben. Dann haben wir drei uns auf die Knie begeben. Und dann bat ich sie, weil sie zuerst mal die Redelsführerin war, die auch ihn erst einmal rund machen wollte und auch gemacht hat, zu beten. Und dann unter Tränen bat sie Jesus um Vergebung. Und dann bat er Jesus um Vergebung. Und sie erlebten die Gnade Gottes, die größer war als ihre Sünde. Sie erlebten, wie die Barmherzigkeit Gottes so großartig war und ihr Leben veränderte. Dann habe ich das erste Mal in meinem Dienst gemacht, danach viele Male mehr. Ich habe sie nochmal um das Ja-Wort gebeten. Sie gaben sich die Hand. Und sie sagt nochmal ein Ja zueinander. Dann habe ich ihnen die Hände aufgelegt und habe sie beide noch einmal gesegnet. Menschen gingen fröhlich ihre Straße, weil sie Gnade erlebt hatten. Vergebung erfahren haben, den Weg wieder zueinander fanden. Und sie merken auf einmal, wir brauchen Jesus als Mitte in unserem gemeinsamen Leben. Ich verlor sie aus den Augen. 9 Monate später kriege ich einen Brief. Ich musste erst mal überlegen, wer war das? Ich mache den Brief auf, eine Geburtsanzeige. Danach haben sie noch 3 Kinder bekommen, ein wunderbares Ehepaar. Gott hat sie gebraucht, bis heute gebraucht er sie. Sie sind normal im Berufsleben, haben eine großartige Familie, aber engagieren sich für Jesus. Sie haben Gnade erlebt. Deine Ehe braucht die Gnade Gottes. Und ich wünsche dir das heute Abend, dort, wo ihr schuldig geworden seid. Alle Sünde ist erst einmal Sünde vor Gott. Geh und bekenn deine Schuld vor ihm und sag, Herr, es tut mir leid, wie ich meinen Mann, meine Frau behandelt habe. Bitte vergib mir. So, und dann geh hin und sag ihm das, bitte vergib mir. David betet sogar einmal, Herr, vergib mir auch die verborgenen Fehler. Was haben wir alles falsch gemacht im Verborgenen? Was wir jetzt tun wollen, ist etwas, was keiner muss. Aber ich möchte dich einladen. Es geht ja heute Abend um Ehe. Und ehe, dass wir direkt dazu kommen, noch ein paar Hilfen. Ich möchte gerne gleich nachher die Paare segnen. Das heißt, Männer segnen ihre Frauen, ihre Frau. Eine Frau segnet ihren Mann. Dazu werde ich nachher gleich die Paare bitten, aufzustehen. Und ihr, die ihr nicht verheiratet seid, die ihr vielleicht auch alleine heute Abend hier seid, nicht, nehmt einfach dieses Gebet für euch. Eines möchte ich uns noch sagen, bevor wir zur Segnung kommen. Dein Partner ist wichtiger als die Kinder. Dein Partner ist wichtiger als Geld und Arbeit. Verabredungen miteinander müssen eingehalten werden, damit wir wieder vertrauenswürdig miteinander umgehen. Seid transparent auch in euren Finanzen. Auch das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man darum weiß. Habt regelmäßig Sex miteinander, denn guter Sex verbindet miteinander. Mindestens einmal am Tag umarmen und küssen. Notwendig, um Not zu wenden, damit es nicht zum Zerbruch deiner Ehe kommt. An Lob nicht sparen. Kampf gegen die ständige Erreichbarkeit. Das, was ich eben erlebte, war ein großer Fehler, erreichbar zu sein. Und das kennt ihr auch. Das Handy, das Smartphone liegt bei den meisten neben dem Speisetisch oder noch im Bett. Schlaft ihr mit eurem Smartphone? Schlaft mit eurem Partner. Das ist angenehmer und besser. Lasst das Ding mal außen vor. Bei den Mahlzeiten und im Bett hat dieses Ding nichts mehr zu suchen. Das sind moderne Sklaven heute. Wir werden zu modernen Sklaven und der Sklavenhalter ist da. Fangt wieder an, das Gute im anderen zu entdecken. Jesus sagt sogar einer ganzen Gemeinde einmal, ihr macht alles großartig, nur eins habe ich gegen euch, die erste Liebe habt ihr verlassen. Und vielleicht muss Jesus das heute Abend dir und euch als Ehepaar auch sagen. Ihr macht so viele Dinge sehr, sehr gut. Aber die erste Liebe habt ihr verlassen. Da brennt kein Herz mehr füreinander. Da leuchtet nichts mehr. Fangt wieder neu an. Und jetzt ist die Gelegenheit dazu. Ich darf die Paare bitten, aufzustehen. Alle Ehepaare, wenn ihr das wollt. Nehmt euch an die Hand. Beide Hände am besten zusammenhalten, wenn ihr könnt und wollt. Schaut euch in die Augen, vielleicht heute noch gar nicht richtig getan, aber ihr dürft das tun. Die anderen Paare hören oder paar Menschen hören jetzt einfach zu. Ich bitte die Männer, mir nachzusprechen. Ich werde ganz kurze Sätze sprechen und du darfst das einfach gegenüber deinem Mann jetzt sagen. Meine Liebe, ich segne dich im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes. Er hat dich lieb und ich auch. Ich segne dich mit tiefem Frieden in deiner Seele, mit Freude an deinem Leben. Ich segne dich, indem ich dir zuspreche. Fürchte dich nicht, Jesus ist bei dir. Und ich will an deiner Seite sein, in guten wie in schlechten Tagen. Ich bin dankbar für dich und ich danke Gott für dein Leben, für deine Gaben und deine Grenzen. Ich will mit Gottes Hilfe dir ein hilfreicher und guter Ehemann sein und in Treue den Weg mit dir weitergehen. So segne ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und nun bitte ich die Frauen, mir nachzubeten und zu segnen, auch ihre Männer zu segnen. Mein Lieber, ich segne dich im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes. Er hat dich lieb und ich auch. Ich segne dich mit tiefem Frieden in deiner Seele. Ich segne dich mit Freude an deinem Leben. Ich segne dich, indem ich dir zuspreche. Fürchte dich nicht, Jesus ist bei dir. Und ich will an deiner Seite sein, in guten wie in schlechten Tagen. Ich bin dankbar für dich und danke Gott für dein Leben, für deine Gaben und deine Grenzen. Ich will mit Gottes Hilfe dir eine hilfreiche und gute Ehefrau sein und in Treue den Weg weiter mit dir gehen. So segne ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr dürft euch gerne mal in den Arm nehmen als Ehepaar. Ihr dürft Platz nehmen. So manch einer sehnt sich nach dem Segen. Und alle die sagen, ich wäre so gerne gesegnet. Ich brauche jemanden, der für mich betet, der mir die Hände auflegt, der mich segnet. Die Gelegenheit ist da, an diesem Abend. Ich darf einmal die Seelsorgerhelfer bitten, aufzustehen, damit ihr wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Steht einmal auf. Die, die in der Seelsorge stehen, schaut sie euch an. Ihr dürft nachher auf sie zugehen und ihnen sagen, ich hätte gerne ein Gebet mit dir. Könntest du mich segnen? Könntest du mich in die Gegenwart Jesu bringen? Oder vielleicht, dass du Jesus annehmen möchtest? Ihr dürft wieder Platz nehmen, ihr Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter Gottes. Wendet euch an sie. Sie stehen nachher dort draußen und sie sind auch hier vorne. Du darfst gerne den Schritt wagen. Ich möchte es noch einmal unterstreichen. Ich stehe dir gerne zur Verfügung. Morgen Nachmittag wieder von 17 bis 19 Uhr, herzlich willkommen. Heute war noch niemand da, aber morgen wirst du vielleicht dabei sein. Oder jetzt im Anschluss daran, ich habe viel Zeit für dich. Und das, was die Seelsorgerhelfer und ich miteinander in der Gegenwart Gottes auch von dir hören, erfährt niemand sonst. Aber ich möchte dir Mut machen dazu. Mut machen auch heute Abend. Wir wollen noch einmal alle aufstehen, ich würde gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du mitten unter uns bist. Du hast uns dazu gerufen, zu segnen und ein Segen zu sein für andere. Und so haben wir ein wenig davon probiert zu tun, Herr Jesus. Du kennst aber jeden unter uns. Und du weißt um all die Fragen, die offen geblieben sind. Du weißt um all die Ängste und Zweifel, all die Wunden und Verletzungen, die wir heute Abend gar nicht ansprechen konnten. Komm, Heiliger Geist, du Tröster. Und tröste du jetzt, heile du die Wunden, heile du die Enttäuschungen, schenk du uns Gnade an diesem Abend, umzukehren und dich wieder als Mitte zu entdecken in unserem persönlichen Leben und im Leben der Ehe. Erbarm dich über jede Ehe, erbarm dich über jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist. Danke, Danke für deine so ganz große Liebe zu jedem von uns. Du gibst uns eine Chance und oftmals eine zweite und dritte Chance. Hilf uns, sie zu nutzen. Rede weiter, Herr, in deiner Liebe zu jedem von uns. Amen.